Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Das ist ein wunderbarer Tag. Und ich freue mich, dass wir das gemeinsam erleben dürfen und dass ich Teil davon sein darf. Und ich danke besonders den Täuflingen, die ja noch, glaube ich, im Trocknungsraum stehen. Den danke ich für ihren Mut. Weil das nicht so einfach, sich hier hinzustellen und zu sagen, ich glaube an Jesus und ich will mit ihm durchs Leben gehen. Gut, wir hier in Deutschland haben ja nicht so ein großes Problem damit, da werden nicht gleich Steine geworfen oder geschossen. Aber es gibt Länder auf dieser Welt, da ging das gar nicht. Das wäre sofort das Todesurteil. Und trotzdem gehört ein gewisser Mut dazu, auch hier vor Verwandtschaft und vor Freunden. Und ich finde das wirklich ganz toll und aller Ehren wert. Mein Name ist Jens Vogel, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Und ich möchte uns heute einladen, mit uns auf so eine gedankliche Reise zu gehen. Und zwar mit dem Ziel, dass jeder letztendlich auch ein bisschen über sich selber nachdenkt. Ich finde, dafür sind Predigten da, dass man anfängt, über sich selber nachzudenken und nicht nur so theoretische Dinge bedenkt, sondern immer auch die Frage stellt, hat das was mit mir zu tun? Ja? Und da würde ich gerne für beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du mit der Absicht hier bist, dich zu zeigen und unsere Herzen für dich zu öffnen. Und ich glaube, dass du alles an diesem Tag dazu gebrauchst, die Lieder, die Taufen, auch die Gemeinschaft nachher und auch diese Predigt. Begegne uns, Herr. Amen. Ja, wir treffen Entscheidungen in unserem Leben. Ja, also nicht nur die Täuflinge haben eine Entscheidung getroffen, sondern jeder von uns trifft Entscheidungen im Leben. Und da gibt es die Entscheidungen, die sind kleine Entscheidungen. Da steht man vorm Kleiderschrank und weiß nicht, was man anziehen soll. Ja. Und dann gibt es die großen Entscheidungen, da steht man vor dem Traualtar vielleicht. Ja, also es gibt gewichtige Entscheidungen und nicht so gewichtige Entscheidungen. Ja, es gibt manchmal sehr kurzfristige Entscheidungen, die haben auch keine lange Auswirkung. Manchmal gibt es langfristige Entscheidungen. Und manche sind entscheidungsfreudig und andere lassen lieber andere entscheiden. Ja, so. Vielleicht, weil sie befürchten, irgendwie einen Fehler zu machen oder warum auch immer. Wir sind alle Leute, die sich entscheiden müssen. Und ich habe versucht, ein Bild zu finden, was das irgendwie zum Ausdruck bringt. Und das ist dieses Foto von der Weggabelung, wo jemand steht und sagt, rechts oder links. Ich muss mich entscheiden. Eins steht fest. Ich kann nicht auf beiden Wegen gleichzeitig gehen. Ich kann nur einen Weg gehen. Und Entscheidungen betreffen sehr stark unsere Zukunft. Wie wir uns entscheiden, hat ganz viel damit zu tun, wie eine weitere Entwicklung ist. Also, wir dürfen uns ruhig mal heute Morgen ein bisschen Gedanken darüber machen, wie das ist mit unseren Entscheidungen. Und unsere Entscheidungen führen auch dazu, ob wir ein Ziel erreichen oder nicht erreichen. Ja? Deswegen ist das so wichtig. Wie bei diesem Weg gibt es bei der Entscheidung, wie der Name schon sagt, Entscheidung, gibt es kein sowohl als auch. Es gibt nur ein entweder oder. Wenn es ein sowohl als auch gäbe, brauchte ich keine Entscheidung. Richtig? Dann wäre keine Entscheidung notwendig. Wenn ich so beides haben könnte, dann wäre keine Entscheidung notwendig. Aber wenn ich zwei Optionen habe, dann muss ich darüber nachdenken, welche Option ich wähle. Und deswegen gilt es auch, bei jeder Entscheidung, wenn ich mich entscheide für etwas, entscheide ich mich gleichzeitig gegen etwas. Das ist immer so. Das vergessen wir manchmal. Dass, wenn wir uns für etwas entscheiden, wir uns aber gleichzeitig gegen etwas entscheiden. Wenn ich die Sportschau zu Hause gucke und ich will Fußball sehen, entscheide ich mich dagegen, ein Gespräch mit meiner Frau zu führen. Das muss ich wissen. Ja, ist es nicht so? Ist es nicht so? Meine Entscheidung hat eine Konsequenz. Und wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich gleichzeitig gegen etwas. Ja? Wobei ich das jetzt gar nicht moralisch sehe. Ich wollte einfach nur daran deutlich machen, es gibt solche Entscheidungen. Ja, auch bei mir. Findet sich da jemand wieder? Ich habe so den Eindruck. Nicht unbedingt bei der Sportschau, aber als Beispiel. Es gibt so viele Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Viele Dinge haben wir ritualisiert, da denken wir überhaupt nicht mehr drüber nach. Das machen wir einfach, weil wir es immer so machen. Und es ist manchmal gut, innezuhalten und sich zu überlegen, warum mache ich das, was ich mache? Was treibt mich eigentlich? Was motiviert mich eigentlich? Oder was behindert mich auch, Entscheidungen zu treffen? Das ist manchmal ganz hilfreich, aber es gibt eben sehr viele Entscheidungen, die werden einfach so schnell entschieden, weil wir immer so entscheiden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit den Essenswahl in Restaurants. Ich bin da immer irgendwie ungefähr in derselben Richtung. Ich brauche nicht so lange in die Karte zu gucken. Wenn es Curry mit Hühnchen und Pfirsich gibt, so was in der Richtung, dann weiß ich, was ich nehme. Dann brauche ich mir den Rest gar nicht mehr anzugucken. Aber wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich gleichzeitig gegen das andere. Heute ist der Tag der Entscheidung. Jetzt habe ich mal dick aufgetragen, ich weiß. Aber ich möchte das wirklich so nennen und es auch so ein bisschen fett lassen, weil ich das wirklich glaube, dass der eine oder andere heute einen Tag der Entscheidung hat. Nicht nur die Täuflinge, nicht nur die Gemeinde verlässt, nicht nur die, die in die Gemeinde kommt. Was ja alles Entscheidungen sind, und zwar nicht kurzfristige, sondern langfristige Entscheidungen, die man nicht morgen wieder ändert, sondern da legt man sich fest über Jahre. Und wer weiß, vielleicht liegt so eine Entscheidung in der Luft für dein Leben. Ihr seht hier so einen Kreisverkehr. Und so ein Kreisverkehr hat manchmal auch, ist auch ein schönes Bild für Leute, die sich nicht entscheiden können. Die fahren da rein. Muss ich jetzt da raus? Nee, fahre ich nochmal weiter? Da auch nicht. Also fahren dann immer im Kreis und kommen auch irgendwie nicht vorwärts dadurch. Ist ja auch logisch. Ne? Aber irgendwann muss man sich entscheiden, wenn man eine bestimmte Richtung einnehmen will oder ein bestimmtes Ziel erreichen will. Und es kann gut sein, dass heute so ein Moment ist, wo du aus deinem Kreisverkehr rausfährst. Das kann gut sein. Der Tag der Entscheidung. Jetzt sind die Täuflinge noch nicht wieder da. Schade. Doch, 1, 2, 3. 4. Gut, ihr habt euch heute entschieden, euch taufen zu lassen. Ihr wollt euch in der Gemeinde verwurzeln, ihr habt gesagt, ihr wollt Jesus nachfolgen und ihr wechselt in eine andere Kirche. Wo seid ihr dahin? Ihr wechselt in eine andere Kirche. Matthias und Dorit sind aufgenommen worden und das sind wirklich wichtige, wichtige Entscheidungen, die an diesem heutigen Tag offenbar werden, sage ich jetzt mal, die öffentlich werden. Ja? Aber es gibt so viele Entscheidungen, die nicht so groß öffentlich werden. Aber mir ist es wichtig, heute einen Punkt zu betonen, dass es gut ist, auch eine Entscheidung mal öffentlich zu machen. Denn die Taufe ist ja ein öffentliches Bekenntnis des Glaubens. Und das hat Kraft und das hat Bedeutung. Aber da werde ich dann gleich zu kommen. Diese Entscheidungen, die ich gerade genannt hatte, sind ja alles Entscheidungen, die irgendwas mit einer Beziehung zu Gott zu tun haben. Ja? Ob sich taufen lassen oder sich in einer Gemeinde verwurzeln oder in einer anderen Gemeinde zu dienen. Das hat immer damit zu tun, dass ich einen Weg mit Gott gehe. So, und da bin ich jetzt. Ich bin jetzt nicht mehr vom Kleiderschrank oder vom Traualtar. Ich bin jetzt bei meiner Entscheidung, Jesus nachzufolgen. So, und dieser Entscheidung liegt eine Entscheidung Gottes zugrunde, der sich für uns entschieden hat. Das heißt, wir treffen keine Entscheidung so aus dem Spektrum der Religiosität und sagen, das gefällt uns, das nehmen wir. Sondern bei all dem liegt dahinter die Erkenntnis, Gott hat sich für uns entschieden. Der hat eine Entscheidung getroffen, der will mit uns Gemeinschaft haben, und zwar mit jedem von uns. Deswegen wurde er Mensch und Jesus kam auf diese Erde und hat das Problem der Gottesferne behoben, weil er all diese Konsequenz auf sich genommen hat und am Kreuz hin fortgetragen hat. Da ist Vergebung möglich, da ist Versöhnung geschaffen worden. Und diese Tatsache zeigt, wenn man in die Bibel guckt, und wachsam ist, zeigt, dass Gott vorher eine Entscheidung getroffen hat. Denn er hat uns nicht gefragt, ob er das machen soll. Ja? Es gibt viele Dinge, da fragt uns Gott und will unsere Freiwilligkeit. Da hat er nicht gefragt, da hat er niemanden gefragt. Das war sein heiliger, eigener Plan. Und den hat er durchgezogen. Und das ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir uns zu ihm hinwenden können. Hätte Gott das nicht gemacht, wäre überhaupt gar keine Chance, ein Leben mit Gott zu leben. Wir würden irgendwie was Abstraktes haben, wir würden irgendwie ein Gottesbild haben von einer Kraft oder einer Macht oder irgendwelchen irgendwie obskuren Eingriffen in unsere Wirklichkeit. Aber Gott wollte sich offenbaren als ein Gott, der Beziehung will. Der Beziehung will zu jedem von uns. Und deswegen seine Entscheidung steht. Und unsere Entscheidung ist jetzt die Frage, reagiere ich auf sein Geschenk, auf sein Angebot oder nicht? Das heißt, unsere Entscheidung ist abhängig von seiner Entscheidung, aber wir sind auch herausgefordert, eine eigene Entscheidung zu treffen. Ja? Und da möchte ich euch mal mit in eine Geschichte hineinnehmen. Und zwar steht die im Lukas-Evangelium. Ich werde die nicht vorlesen, ich werde die einfach erzählen. Jesus war irgendwo und hat gebetet. Und seine Jünger waren irgendwie so dabei. Und dann hat er aufgehört und hat seine Jünger gefragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann haben die so gesagt, ja, die einen sagen, du bist so die Reinkarnation von Johannes, der hatte vor kurzem seinen Kopf verloren. Herodes hat ihn hingerichtet. Andere sagen, du bist der Elia aus dem Alten Testament, also viele, viele, viele hundert Jahre vorher, so eine Reinkarnation. Oder einer der alttestamentarischen Propheten. Okay, das sagen also die Leute. Was sagt ihr denn? Wer bin ich? Jesus fragt, wer bin ich? Übrigens, das ist immer noch so. Jesus fragt immer noch, was glaubst du denn, wer ich bin? Und wir kommen zu Ergebnissen wie, er ist ein sozialer Mensch gewesen, ist einer, der Frieden gepredigt hat, das war ein Pazifist, das war einer, der hat die Weltgeschichte verändert, das war einer, was weiß ich, auf welche Antworten man kommen kann, wenn man fragt, oder wenn Jesus uns fragt, was glaubst du denn, wer ich bin? Und der Petrus steht auf und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias, der Retter. Jetzt hatte der so vielleicht eine Chance zu erahnen, dass das so ist, weil der Name von Jesus heißt Jeshua eigentlich und Jeshua heißt Gott rettet. Also man hätte so ein bisschen von dem Namen, die Namen hatten ja auch immer eine Bedeutung, als sie vergeben wurden, darauf schließen können. Aber viele hießen Jeshua. Jesus war nicht der Einzige, der so hieß. Also, und dann sagt Jesus, das hast du dir nicht ausdenken können. Diese Erkenntnis, wer ich bin, ist dir gegeben worden von meinem Vater im Himmel. Ja? Und ich will einfach auch nur mal sagen, der Petrus war ein Jude und er war in einer jüdischen Tradition erzogen worden und die Juden hatten kein Verständnis dafür, dass Gott irgendwie ein Kind haben sollte. Das war ein monotheistischer Glauben, ist es immer noch, wo es nicht darum geht, dass Gott Mensch wurde. Das war für die nicht denkbar. Und dieser Jude, Petrus, hat dann plötzlich diese Offenbarung gekriegt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und allein das schon, ist schon, wenn man da mal drüber nachdenkt, ist schon Wahnsinn. Ganz entgegen seiner Erziehung. Okay, sagt Jesus den Jüngern, das verbreitet jetzt mal nicht so groß, sondern so, dann ist er zu den Volksmengen hingegangen und hat zu allen gesagt, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wenn man das nicht täglich tut, dann kann man nicht mein Nachfolger sein. Und er hat es noch härter gesagt. Er hat gesagt, wer sein Leben gewinnen will, wer also alles dazu tut, dass es ihm gut geht, dass er Sicherheit und was, der wird es verlieren. Das eigentliche Leben. Nicht die Existenz, nicht das physische Leben, so, man stirbt nicht sofort, aber der Sinn des Lebens, der ist nicht gegeben in dem, was der Hersteller gedacht hat. Ich sage ja immer, die Bibel ist das Herstellerhandbuch, so wie wenn du eine Waschmaschine kaufst, ist da eine Bedienungsanleitung dabei und wenn man dann, ich habe das an irgendeinem Standort gepredigt, dass ich einen Traum hatte, wo ich Steine, so große Wackersteine aus dem Garten in die Waschmaschine gepackt habe, um die sauber zu machen. Das ist natürlich ein totaler Missbrauch, weil die Waschmaschine ist hinterher kaputt gewesen. Ja, und so ist das auch mit unserem Menschsein. Gott hat eine bestimmte Absicht, einen bestimmten Zweck. Und dieser Zweck für uns Menschen durch unseren Schöpfer ist, dass er mit uns Gemeinschaft haben will. Wenn wir das irgendwie anders gestalten oder missbrauchen, werden wir Schaden erleiden. So. Und deswegen sagt das Jesus so klar. Der ist nicht zimperlich, aber der ist auch nicht unehrlich, sondern der sagt, wenn du dein Leben gewinnen willst, wirst du es verlieren. Aber wenn du dein Leben mir gibst und es verlierst, um meines Namens willen, um meiner willen, dann wirst du das eigentliche Leben gewinnen. Und was ist denn das für ein Leben? Das ist erstmal ein Leben, was verheißen ist für immer. Ein ewiges Leben. Das ist zweitens ein Leben, was verheißen ist im Hier und Jetzt, in einer Fülle, in einer Erfüllung, die man sich nie ausdenken kann. Wo Gott selber in einem wohnt und also eine Lebensfreude entstehen kann, die kann man sich nie ausdenken. Davon wird man auch überrascht, wenn man diesen mutigen Schritt geht und sagt, Jesus, ich lade dich ein in mein Herz. Man wird überrascht, was das für eine andere Art von Qualität ist, weil man sich die nicht vorher überlegen kann. Und dann hat Jesus noch was gesagt. Wie gesagt, er ist ja knallhart gewesen. Da hat er gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und wer mich nicht bekennt, den kann ich auch nicht bekennen vor meinem Vater im Himmel. Das heißt, wir sehen drei Schritte in dieser Geschichte. Die erste ist, wir brauchen eine Offenbarung von Gott, wer Jesus ist. Gott muss es uns schenken, dass wir erkennen, wer Jesus ist und welche Bedeutsamkeit er für uns hat. Und dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dass wir durch nichts anderes zum Vater kommen können, außer durch ihn. Ja, wie kommen wir dazu? Ja, wir können uns eine Bibel besorgen, wir können ihn die Evangelien lesen, wir können sehen, wie Jesus geredet hat, wir können sehen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist und wir können uns davon berühren lassen. Oder wir lesen es kritisch, auf Distanz, doch in dem Versuch, unser Leben selbstständig und eigenmächtig leben zu wollen. Dann bleibt aber auch der Segen aus. Also, der zweite Schritt ist, also wir brauchen diese Erkenntnis, der zweite Schritt ist, wir müssen eine Entscheidung treffen, nämlich Jesus nachzufolgen. Es ist wie in diesem Bild da oben, es geht nur rechts oder links, es geht nur mit oder ohne Jesus. Es gibt nicht so ein bisschen Jesus, es gibt auch nicht so ein bisschen schwanger. Das geht nicht, entweder oder. Ja? Jesus ist da sehr klar und sagt, ich brauche deine 100%. Ich brauche dich ganz, ich will dich ganz, ich liebe dich ganz. Deswegen will ich mit dir alles gemeinsam machen. Und das ist sozusagen der dritte Punkt dann, zu sagen, ja, das spreche ich aus, das spreche ich an, dazu stelle ich mich, das bekenne ich. Und ich glaube, es ist stark, zu seiner Überzeugung zu stehen. Das bedeutet nichts anderes als Bekenntnis, zu seiner Überzeugung zu stehen. Aber es ist noch stärker, zuzugeben, dass man falsch gelegen hat. Es ist stark zu sagen, was ich glaube, aber es ist noch stärker zu sagen, ich habe falsch gelegen. Das ist demütigend, zugeben zu müssen, dass man auf dem falschen Weg war. Was da in dem Wasser passiert ist, war beides. Das war nicht nur die Proklamation zu sagen, ich will jetzt mit Jesus leben. Das ist auch ein Zeichen, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber das ist auch ein Zeichen, da gibt es ein altes Leben ohne Gott, das beerdigen wir quasi, das wollen wir hinter uns lassen. Das ist so eine Art Wassergrab, die Symbolik von so einem Taufbecken. So, wir tauchen den Täufling ein und drücken damit symbolisch aus, Altes ist vergangen und dann kommt was Neues. Altes Leben ohne Gott hört auf, neues Leben mit Gott fängt an. Das zeigt eigentlich die Taufe. So ist diese Taufe nicht nur eine Entscheidung für etwas, sondern automatisch auch gleich gegen etwas. Nämlich gegen ein gottloses Leben, gegen ein eigenmächtiges Leben. Ich weiß nicht, ob uns dann immer so klar ist, wenn wir auch schon länger mit Jesus unterwegs sind, dass das jeden Tag die Frage ist. Jeden Tag ist das die Frage. Und jeden Tag bedarf es eigentlich dieses bewussten Ja-Sagens zu ihm. Der Apostel Paulus, der hat das mal so beschrieben, was das Bekenntnis anbetrifft, da bin ich jetzt bei dem Bekenntnis, das ist das Wort des Glaubens, steht im Römer, im Brief an die Römer, an die Gemeinde in Rom, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen, also dazu brauchst du aber diese Offenbarung, dass er wirklich der Herr ist, wenn du denn mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du errettet werden. Und dann erklärt er das. Denn mit dem Herzen wird geglaubt. Mit dem Mund zur Gerechtigkeit. Mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und da habe ich mich lange gefragt, was bedeutet das denn? Ist das so wichtig, dass ich das sage, was ich glaube? Ist das so entscheidend? Habe ich kein Heil, wenn ich das nicht auch bekenne, sondern... So, also die Frage steht ja immer im Raum, heutzutage wird sie ja proklamiert, dann wird ja gesagt, Glaube ist privat. Ich glaube, Glaube ist überhaupt nicht privat. Glaube ist persönlich, das stimmt, aber Glaube ist nicht privat. Sondern Glaube hat ein Bekenntnis. Und Jesus sagt, man bekennt mit seinem Mund zum Heil. Und wenn man dieses Wort mal nimmt, dann ist das so viel wie ganz. Das Ganze wird erst vollständig durch das Bekenntnis. Das Ganze wird erst komplett, das Ganze wird erst gesund, das Ganze wird erst ganz durch das Bekenntnis des Glaubens. Okay, verstanden einigermaßen? Also wir haben etwas in unserem Herzen und mit unserem Mund findet eine Bestätigung statt und eine Vervollkommnung des Ganzen. Und beides ist total wichtig. Ja? Und ich weiß, dass viele vielleicht so ein bisschen Ängste davor haben, sich in ihrem Umfeld zu offenbaren, dass sie an Jesus glauben. Ich möchte jeden dazu ermutigen, diesen Schamschritt oder auch diesen Schritt über diese Hürde der Befürchtung hinauszugehen, weil dadurch wird der Glaube erst ganz. Und was passiert, wenn man mit seinem Munde bekennt, was man glaubt? Das in dem Herzen wird befestigt. Das wird befestigt. Das ist meine eigene Erfahrung, ich weiß das. Und viele haben diese Erfahrung gemacht, dass wenn sie Mut hatten, ihren Glauben zu bekennen, dass dadurch auch der Glaube selber einfach klarer und fester wurde. Und ich verspreche euch, ihr lieben Täuflinge, das ist nicht irgendwas, was heute passiert ist. Ihr habt vor Gott und vor Menschen bekannt, dass ihr Jesus nachfolgen wollt. Und das macht was mit euch. Das bringt euch richtig einen Schritt voran. Das wird nicht alle Probleme lösen. Also das will ich nicht versprechen, das wäre auch unrealistisch. Aber was eure Beziehung zu Gott anbetrifft, ist das ein Riesenunterschied, ob ihr euch dazu stellt oder nicht dazu stellt. Dann fängt die Nachfolge an. Das ist ja nur ein erster Schritt. Das ist sozusagen die Dokumentation. Ja, ich will Jesus nachfolgen. Ja, so. Jetzt lässt man sich ja nicht alle 3 Tage neu taufen, sondern das ist ja ein erster Schritt. Und dann geht es ja darum, dass man das, was man da bekennt, irgendwie ins Leben umsetzt. In der Art, welche Entscheidungen man trifft. In der Art, wie man in Begegnungen unterwegs ist. Welche Reaktionen man an den Tag legt. Wie man spricht. Wie man in seinem Herzen denkt über Menschen und so weiter. Das fängt ja an dann. Gott fängt ja an. Wir haben ihm ja die Erlaubnis erteilt. Du darfst mein Herz verändern. Und ich glaube, dass du mich verwandeln willst in etwas Besseres. In das Bild Jesu, sagt die Bibel. Und dann gibt es Dinge, die müssen raus und die müssen neu gemacht werden. Und dieser Prozess startet. Der ist nicht damit abgeschlossen, sondern der startet damit. Und das nennt die Bibel Nachfolge. Und Jesus hat ja wirklich ganz hohen Standard gesetzt. Wer mir nachfolgen will, wie gesagt, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und was ist das Wesentliche eigentlich dann, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Und damit möchte ich zum Schluss kommen, weil das aber auch für euch wichtig ist, was jetzt in Zukunft in eurem Herzen sein sollte. Jesus hat an einer Stelle ein Bild verwendet, wo er jemanden als klug oder als dumm bezeichnet hat. Und da hat er an einer Stelle gesagt, der klug ist, den vergleiche ich, jetzt kommt ein Bild, den vergleiche ich mit einem Mann, der sein Haus auf einen Felsen gebaut hat. Und was ist das Kluge an dieser Tatsache? Das ist, er hört mein Wort und er handelt danach. In diesem Bild geht es eigentlich darum, der klug ist, der hört das, was Jesus sagt und der handelt danach. Und der als dumm beschrieben wird, der hört Jesu Wort, aber handelt nicht danach. Also selbst hier in einem Gottesdienst zu sitzen oder zu sagen, selbst das Bekenntnis, ich folge jetzt Jesus nach, ist nicht unbedingt jetzt das Ende, sondern jetzt geht es darum, danach zu handeln. Denn sonst ist es wie ein Haus, was auf Sand gesetzt ist und dann sind wir nicht krisenfest. Und wir wollen auch krisenfest sein. Und krisenfest sind wir, wenn wir unser Haus auf Jesus Christus bauen, indem wir hören, was er sagt und dann danach handeln. Und jedes Mal, wenn wir herausgefordert sind, danach zu handeln, geht es um Entscheidung. Jedes Mal geht es um Entscheidung. Und das war eigentlich so, dass ich es sagen wollte. Ich möchte die Täuflinge echt ermutigen, erst zu hören und dann zu handeln. Das ist übrigens auch was man aus dieser Geschichte lernen kann, wenn man meine Worte hört und danach handelt. Wir handeln so oft, ohne erstmal vorher hinzuhören. Das ist auch nochmal eine Ermutigung, doch erstmal in sich zu gehen und rauszubekommen, was ist denn Gottes Absicht? Und dann danach zu handeln und nicht andersrum. Hinterher festzustellen, ups, ich habe gar nicht nachgefragt. Hätte ja vielleicht was anderes machen sollen. Klug ist, erst zu hören und dann zu handeln. Also lasst euch ermutigen, erst auf Jesus zu hören und dann zu handeln, denn er möchte immer unser Ratgeber sein. Also, ich fasse zusammen. Gott hat sich für jeden hier von uns entschieden. Für jeden. Und es steht die Frage im Raum, was glaubst du, wer ich bin? Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, wie ein Petrus zu sagen, du bist Christus, du bist der Messias, dann ist noch nicht der Schritt getan, dass man das persönlich nimmt. Das kommt dann erst. Das ist erstmal eine Art Gottesfurcht oder Würdigung oder so. Aber dann zu sagen, ich habe den Bedarf, Erlösung zu bekommen. Und ich weiß, die funktioniert nur, weil du ans Kreuz gegangen bist für mich. Dann wird es persönlich. Und dann kommt es zu dem Moment, dass es aus der Persönlichkeit und aus der Privatsache herauskommt und öffentlich wird durch das Bekenntnis. Und ich möchte uns ermutigen, diese Schritte zu gehen im Glauben, auch alle, die schon lange unterwegs sind mit Gott, immer wieder darüber nachzudenken. Gott hat sich für dich entschieden. Wie sehen deine täglichen Entscheidungen aus, mit ihm zu gehen oder nicht? Ich möchte uns jetzt mit dieser Frage so ein bisschen in die Stille führen und jeden ermutigen, so wie er kann, mal mit Gott ins Gespräch zu kommen und vielleicht eine Entscheidung vor ihm zu fixieren, festzumachen und zu sagen, Herr, das, was er da gesagt hat, an dieser einen Stelle, das hat mich wirklich angesprochen und ich möchte darauf reagieren. Und ich will nicht, dass das einfach nur so wegfließt aus meinem Leben. Schön gehört zu haben, aber keine Bedeutsamkeit. Sondern ich möchte das ernst nehmen und hilf mir dabei, dass diese Sachen in meinem Herzen verankert werden. Ja, nehmen wir diese Zeit für das persönliche Gespräch und dann triff eine Entscheidung, vielleicht das erste Mal für Jesus, vielleicht zum wiederholten Mal, vielleicht befestigst du etwas, wo du schon lange vor der Entscheidung wegrennst und Gott dich aber immer wieder ermutigt, mach das, trau dich das, mach das, ich bin bei dir, sei mutig. Und du sagst, jetzt, heute ist der Tag der Entscheidung, ich werde mich dafür entscheiden, das zu tun, wo ich glaube, es von Gott auch gehört zu haben. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir so, dass du dich für uns entschieden hast. Und du hast die Weiche in unserem Leben gestellt auf Erlösung. Aber wir können immer wieder noch abzweigen von diesem Heilspfad, von diesem Weg, den du gebahnt hast. Wir können immer noch unsere eigenen Wege gehen und nach unserem eigenen Gutdünken entscheiden. Und aber du wünschst dir so sehr Gemeinschaft mit uns und willst uns helfen, das Leben zu leben und es zu erleben als etwas, was du im Überfluss schenkst, Herr. Und dafür preisen wir dich und dafür danken wir dir, dass du so gut bist und uns auch immer wieder auf den Weg zurückholst, auch wo wir abweichen davon. Herr, du bist voller Gnade und Erbarmen, voller Vergebung, aber auch ganz klar, du sagst, ey, da gibt es einen Weg, der führt ins Abseits, der führt weg von mir, nicht hin zu mir. Aber ich möchte mich entscheiden, diesen Weg hin zu dir zu gehen, immer wieder neu, immer wieder neu. Und auch viel öfter in den Momenten von Entscheidungen zu bedenken und zuzuhören, was ist das, was Gott dazu denkt? Was ist so seine Intention in dieser Entwicklung? Gib uns dieses Momentum von Besinnlichkeit und auch von Offenbarung von dir, Herr. Und ich danke dir, dass du das gerne tust, Herr. Amen. Wer jetzt gerade eine Entscheidung im Gespräch mit Gott getroffen hat, vielleicht eine erste zaghafte oder auch ein wiederholter Entschluss, den möchte ich wirklich ermutigen, ins Gespräch zu gehen. Wisst ihr, das ist genau das gleiche Prinzip wie bei Bekenntnis. Ist man nimmt einen Vorsatz vielleicht, geht aus diesem Gottesdienst raus und dann kommen tausend Arme, die greifen nach diesem Vorsatz und wollen uns berauben. Und wenn wir anfangen, es mit jemandem zu teilen, dann schlagen wir irgendwo einen Flock ein, weil wir einen Zeugen haben, dem wir das erzählt haben, wozu wir uns entschieden haben. Wenn man dann noch gemeinsam beten kann, umso besser. Ja, wir haben hier ein Gebetsteam in der Gemeinde, die werden sich gleich, also wir haben das jetzt so geplant, dass wir jetzt gleich für die Täuflinge hier vorne beten, ja, und dass rechts und links in den Seitentrakten Leute zur Verfügung stehen, zu denen man hingehen kann, um eine Entscheidung, die man getroffen hat, im Gebet miteinander zu befestigen. Wer ist vom Gebetsteam da heute? Die Helga, wer noch? Anna, ihr könnt euch ein bisschen aufteilen auf die Ecken. Man kann zu den Menschen hingehen, die sind vertrauenswürdig. Das ist wirklich ein Angebot auch von uns zu sagen, lasst uns Entscheidungen befestigen. Macht es nicht alleine aus, sondern nutzt dieses Angebot. Gut, willst du weitermachen? Sonst würden wir jetzt in diese Phase kommen, wo wir die Täuflinge auch segnen und das auch gemeinsam tun können. Aber lass dich nicht ablenken davon, wenn du in deinem Herzen dieses Brennen hast, ich will diese Entscheidung festmachen, dann darfst du gleichzeitig auch zum Gebet in die Seitenteile gehen.